Danke euch. Verraten und verhaftet. Nächtliche Verhöre. Angespuckt, geschlagen und ausgepeitscht. Vor einer Woche die Hosianna-Rufe. Dann der Schrei aus hunderten Kehlen, kreuzige ihn. Aber das alles war noch harmlos im Vergleich zu dem, was dann kam. Was für eine Qual, an einen Holzbalken genagelt zu werden, aufgehängt zwischen Himmel und Erde, schutzlos den Spöttern ausgeliefert, durstig, voller Wunden, keine Kraft, sich hochzudrücken oder hochzuziehen, um Luft zu bekommen, und Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Alles wäre in diesem Moment verständlich gewesen. Wehklagen und Schmerzensgeheul, ein verzweifelter Hilferuf vielleicht, genauso Anklage und Drohungen, der Ruf nach Vergeltung und der Schrei nach dem Eingreifen Gottes. Alles wäre denkbar gewesen. Aber nichts dergleichen. Das Erste, was wir von Jesus hören, ist ein Gebet. Fürbitte. Fürbitte für die Menschen, die ihm das antun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser eine Satz soll uns heute beschäftigen. In dieser ganzen Predigtreihe, mit der wir heute gestartet haben, werden wir uns über 7 Gottesdienste hinweg mit nur einem einzigen Tag beschäftigen, sogar mit nur ein paar wenigen Stunden, nämlich der Zeit, in der Jesus sterbend am Kreuz hing. So wird uns in der Passionszeit in besonderer Weise begleiten, was Jesus dort am Kreuz für uns getan hat. Friederike hat es schon gesagt, in den Evangelien des Neuen Testaments, da sind uns 7 kurze Sätze überliefert, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Und wenn man sich die so verschiedenen Passionsberichte mal anschaut in den Evangelien, bei Matthäus, bei Markus, Lukas und Johannes, dann kommt einem auch so eine sinnvolle Reihenfolge für das, was Jesus dort gesagt hat. Eine Reihenfolge für diese 7 Kreuzesworte. Allerdings gibt die Bibel selbst uns keine Reihenfolge vor. Also das ist jetzt einfach so, wie es mir plausibel erscheint. Was Jesus dort gesagt hat, das waren keine letzten Worte. Das müssen wir mal festhalten. So wie sie bei berühmten Menschen oft notiert werden. Jesus ist ja danach ins Leben zurückgekehrt und hat seinen Jüngern noch vieles zu sagen gehabt. Und trotzdem, was Jesus dort am Kreuz sagte, das hatte besonderes Gewicht. 7, das fällt schon auf, das ist die biblische Zahl der Vollkommenheit. Was Jesus da sagte, das lässt viel über ihn erkennen. Auch über seine Lehre. Es zeigt, was ihm wichtig war. Manches spricht theologisch Bände. Anderes ist auf den ersten Blick eher pragmatischer Natur. Und alles wird interessant sein. Wir werden uns in dieser Predigtreihe auf ganz wenig Bibeltext beschränken, also jedenfalls so als Ausgangspunkt. Meist nur 1 oder 2 Sätze. Aber ich würde euch empfehlen, lest in dieser Passionszeit ruhig nochmal die Passionsberichte durch in den Evangelien, damit ihr diese Sätze in ihrem Kontext einordnen könnt. Den werde ich jetzt nicht immer noch entsprechend hier ausbreiten. Der erste Satz von Jesus am Kreuz ist ein Gebet. Und damit endet Jesu Wirken so, wie es begonnen hat, mit Gebet. Der Evangelist Lukas beschreibt in Kapitel 3, wie Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen lässt. Und mit der Taufe begann dann das öffentliche Wirken von Jesus. Und Lukas schreibt: Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Während er betete, geschah das. Danach begann dann sein öffentlicher Dienst. Am Anfang stand ein Gebet. Und das Ende, dort am Kreuz, wird auch mit einem Gebet eingeleitet: Vater, Vater, vergib ihnen. Dass Jesus so beten würde, das war interessanterweise vorhergesagt. In Jesaja 53, Vers 12 ist aufgeschrieben, was Gott durch den Propheten über seinen Gottesknecht mitteilen ließ. Jesaja 53, Vers 12. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit Mächtigen wird er die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat fürbittend für die Schuldigen ein. Dieser Zusammenhang, der größere Abschnitt dort bei Jesaja, der sagt ganz viele Dinge voraus über die Erniedrigung und das Leiden des Retters. Dass er verachtet und verabscheut werden würde, dass die Menschen nichts mehr von ihm wissen wollen, dass er voller Schmerzen sein würde, mit Leiden vertraut, dass er geschlagen und niedergebeugt sein würde, durchbohrt und gequält, dass er wie ein Lamm zum Schlachten geführt wird, dass er all das stumm und ohne Widerspruch ertragen würde, dass er begraben werden würde im Grab eines reichen Mannes und dass man ihn zu den Gottlosen zählen würde. Und schließlich eben das, dass er in Fürbitte für die Schuldigen eintreten würde. Und genau so ist es geschehen. Die jahrhundertealte Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Genau so wurde Jesus hingerichtet und genau so dachte er an seine Peiniger, betete für seine Mörder. Er betete, dass Gott ihn vergeben möge. Dass er so betet, das an sich ist schon sehr interessant. Er bittet um Vergebung. Bis dahin hat er ja ziemlich selbstbewusst immer die Sünden selbst vergeben. Das ist ja aufgefallen. Denken wir zum Beispiel an diese Situation, als vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus brachten. Die kamen vor lauter Gedränge nicht durch, sind dann über die Häuser gestiegen, übers Dach gekommen und haben den Gelähmten herabgelassen zu ihm. Und als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er als erstes zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Markus 2, Vers 5 findet man das. Und erst dann hat er diesen Mann geheilt. Jesus hat den Menschen ihre Schuld gegenüber Gott vergeben. Einfach so, wie nur Gott es tun kann. Und das war ja gerade einer der großen Streitpunkte, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus so auf dem Kieker hatten. Wie kann ein normaler Mensch sich anmaßen, Sünden zu vergeben? Das steht nur Gott zu. Nun ist er gekreuzigt, hängt zum Sterben dort und jetzt vergibt er nicht mehr selbst. Jetzt bittet er den Vater um Vergebung, den Vater im Himmel. Was mag das zu bedeuten haben? Ich denke, es bedeutet, dass er sich eins gemacht hat mit uns, mit den Menschen. Noch mehr als bis dahin schon. In Jesus ist Gott ja Mensch geworden. Er war der Gottessohn auf Erden. Der Gottessohn, der Menschensohn geworden ist. Und das alles war geschehen für einen einzigen Zweck, damit er sich hingibt als das Opfer für die Sünden der Menschheit. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19, steht ein schöner, theologisch sehr tiefgründiger Satz. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. In Jesus Christus war Gott gegenwärtig. Und in seinem Wirken als der Christus konnte er seine göttliche Vollmacht einsetzen auf Erden. Aber jetzt am Kreuz ist das nicht mehr möglich. Die Zwischenzeit ist angebrochen, von der wir gerade vor der Predigt noch gesungen haben. Nicht, dass er denn nicht mehr gekonnt hätte. Das schon. Er hätte mehr als 12 Legionen Engel rufen können, hat er selbst gesagt. Das ist eine Armee von über 70.000 Engeln. Möglich wäre noch manches gewesen. Aber es war nicht mehr vorgesehen. Der Plan Gottes sah etwas anderes vor. Da am Kreuz, da soll Jesus nicht mehr der vollmächtige Gottessohn auf Erden sein. Er soll nicht mehr als der vollmächtige Gottessohn handeln. aber auch die neue Rolle des Herrschers über alles, was auf, über und unter der Erde ist, auch die hat er noch nicht eingenommen zu dem Zeitpunkt. Jesus ist nicht mehr recht auf der Erde, er ist bereits ans Kreuz erhöht, aber er ist auch noch nicht im Himmelreich Gottes angekommen. Zwischenzeit. Die Brücke ist noch nicht geschlagen. Dort am Kreuz sollte Jesus nicht mehr die Vollmacht Gottes ausüben, um den Menschen zu helfen. Dort sollte er das vollkommene Opfer werden, um die Menschheit zu retten. Jetzt war der Moment der Versöhnung angebrochen. Das heißt, dort am Kreuz hing Jesus nicht mehr in seiner göttlichen Autorität. Dort hing er als unser Stellvertreter. Der Gerechte hing dort für die Ungerechten, der Unschuldige für die Schuldigen. Das Lamm Gottes zum Schlachten geführt, damit es unser Sühnopfer wird. Und deshalb wird Jesus zum Bittsteller. Vater, vergib ihnen. Um meinetwillen, müsste man ergänzen. Jesus identifiziert sich mit denen, die ihn schlachten, und bittet gleichzeitig für sie. Auf diese Weise wird sein eigenes Opfer zur Fürbitte für uns alle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das klingt fast so, als würde Jesus dem Vater im Himmel erklären, was hier passiert. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich ein wenig so. Der menschgewordene Gott kann nachempfinden, wie das mit den Menschen ist. Wir können das im Hebräerbrief nachlesen, wer da mal ein bisschen schmökern will. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie tun Böses, aber sie wissen es oft nicht. Der heilige und gerechte Zorn Gottes, der müsste wie eine Feuerwalze über die Sünde hinwegfegen und die Sünder mit sich reißen. So würde Gott wohl eigentlich reagieren, weil es die natürliche Folge seiner Heiligkeit wäre. Aber in Jesus ist Gott Mensch geworden. Er ist kein Sünder geworden, aufgepasst, denn er ist ohne Sünde geblieben. Aber er ist Mensch geworden. Und nun kann er die Sündermenschen verstehen. Er weiß, dass sie blind sind. Er weiß, dass sie falsche Entscheidungen treffen und sie auch noch für richtig halten. Er weiß, dass manches, was so schlimm ausgeht, eigentlich sogar gut gemeint war. Das alles entschuldigt nichts, ja, aber es erklärt doch vieles. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann übrigens nicht als Ausrede herhalten. Dass da gerade etwas Schlimmes passierte, das musste jedem Beobachter klar werden. Eine Kreuzigung, das sah man schon an sich nicht alle Tage. Eine Hinrichtung der schlimmsten Art. Das Blut, die Schreie der Betroffenen, das Spotten der anderen. Da konnte keiner von denen, die dabei waren, noch sagen, dass er nichts wusste. Das Einzige, was unklar bleiben konnte, das war, was da gerade Besonderes geschah. Diese Hinrichtung war keine normale Hinrichtung, wie bei jedem x-beliebigen Verbrecher. Bei welchem großen und zentralen Ereignis sie da mitmischten, das ist ihnen wohl nicht klar geworden. Den Anklägern und Schreihälsen, den Folterknechten und den Soldaten, die nur ihre Befehle ausführten. Sie wussten, dass sie etwas taten, aber sie wussten nicht, was sie taten. Nicht in der ganzen Tiefe und Bedeutung. Sie wussten nicht, dass sie dabei waren, den einzig geborenen Sohn Gottes hinzurichten. Sie wussten nicht, dass das Leben, das sie soeben auslöschten, dem gehörte, der ihnen das Leben geschenkt hatte. Hätten sie gewusst, an wen sie gerade Hand anlegten, ich denke, sie hätten vor Schreck die Mordwerkzeuge fallen lassen und wären mit ihrem Angesicht zur Erde hingefallen. Hätten sie gewusst, dass sie es mit Gott zu tun haben, alles wäre anders gekommen. Aber sie wussten es nicht. Und so erfüllten sie unwissend den Plan Gottes. Wie schrecklich, was sie taten! Was für eine Schuld haben sie auf sich geladen? Und doch sind wir kein bisschen unschuldiger als sie. Dass er so betet, zeigt, Jesus hatte Hoffnung. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch die schlimmsten Sünder umkehren und Vergebung erleben. Sonst bräuchte er so nicht beten. Das Gebet ist vorhergesagt, da haben wir vorhin festgestellt. Und wisst ihr was? Es ist auch erhört worden. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes, die haben ja an einem Tag so diesen Bettler am Tempel geheilt. Und das gab jede Menge Aufmerksamkeit. Und dann hielt Petrus eine spontane Stehgreifrede, eine kleine Predigt auf dem Tempelplatz. Er sprach zu den Menschen dort und die noch vor ein paar wenigen Wochen gerufen hatten, kreuzige ihn. Und das ist es, was er zu ihnen sagte. Apostelgeschichte 3, Abvers 15. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Ich weiß, liebe Brüder, dass ihr so wie eure Obersten nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt. Aber Gott hat das, was er durch alle seine Propheten schon lange angekündigt hatte, auf diese Weise in Erfüllung gehen lassen. Sein Christus sollte leiden. So ändert nun eure Einstellung und kehrt um zu ihm, damit der Herr eure Schuld auslöscht. So hat er gepredigt. Und was war die Reaktion der Menschen auf diese Predigt? Keine Kreuzigt-sie-Rufe, keine wutschnaubende Steinigung. Petrus und Johannes wurden zwar verhaftet, aber Apostelgeschichte 4, Vers 4, viele von den Zuhörern kamen zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Da haben sie etwa 2000 Menschen bekehrt durch diese Predigt. Gott hat vergeben. Er hat ermöglicht, dass die Menschen ihren schlimmen Fehler einsehen konnten. Er hat sie gerettet und zu seinen Kindern gemacht. Wie zuvor die Jünger von Jesus und seither viele, viele andere Menschen, die bei Jesus Befreiung von ihrer Sünde gesucht haben. Vater, vergib ihnen. Diese Bitte so formuliert, das muss aber auch heißen, dass Jesus selbst vorher schon vergeben hat, was ihm angetan wird. Vater, vergib auch du ihnen. Ich habe ihnen vergeben, denn ich weiß, dass sie nicht wissen, was sie tun. Und Jesus tut an dieser Stelle, was er zuvor als Lehrer von seinen Jüngern gefordert hat. Er vergibt. Jesus lehrte zum Beispiel, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. 70-mal, 7-mal sollen wir vergeben, sagt er. Und hier lebt er es vor. Er tut's. Jesus predigte, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und hier macht er genau das vor. Er liebt und vergibt. Wir haben mit Jesus also keinen Sektenführer, der von seinen Untergebenen sonst was für Opfer fordert, es sich selbst aber irgendwie gut gehen lässt. Jesus tut selbst, was er fordert. Er lebt, was er lehrt. Das bedeutet dann aber auch, dass diese Lehre von Jesus über die Vergebung nicht irgendwie als unerreichbares Ideal gemeint war, das uns nur so zu Höchstleistungen anspornen soll irgendwie. Jesus meinte es tatsächlich so, wie er es gesagt hat, vergebt. Wenn es sein muss, 70 mal 7 mal. Liebt sogar eure Feinde. Geht das wirklich? Ist das nicht zu sehr in die Idealismuskiste gegriffen? Lass uns das mal nicht zu vorschnell als zu hoch für uns abtun. Wenn Jesus das von seinen Nachfolgern gefordert hat, dann muss es eigentlich auch lebbar sein. Auch wenn es wirklich idealistisch ist. Vergessen wir nicht, wir leben unser Leben ja nicht alleine als Christen. Wir haben den Heiligen Geist in unserem Leben. Er ist da, wenn es ernst wird. Und wenn wir uns in der Kirchengeschichte umschauen, dann werden wir immer wieder entdecken, dass hingegebene Christen genau das gelebt haben, was eigentlich unmöglich scheint. Sie haben geliebt, wo ihnen Hass entgegenschlug. Sie haben vergeben, wo man eher den Ruf nach Rache und Vergeltung erwartet hätte. Das fing schon ganz früh an bei den ersten Christen. Stephanus war der erste Märtyrer, der erste Nachfolger von Jesus, der für seinen Glauben starb. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, dass er ein Mann war, der mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt war. Gott tat Zeichen und Wunder durch ihn. Und auch in theologischen Streitgesprächen, da war er sehr erfolgreich. Eine lange Geschichte kurz zusammengefasst. Durch Intrigen wurde er angeklagt und schließlich von einer wütenden Menge gesteinigt. Und die Bibel berichtet, dass Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus, sagte er, nimm meinen Geist auf. Dann auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus war so sehr eins mit Jesus durch seinen Heiligen Geist, dass er bei seiner Ermordung genau das Gleiche beten konnte wie Jesus im Kreuz. Und durch die Jahrhunderte war es vielen anderen Nachfolgern von Jesus vergönnt, diese Gnade zu erleben. Gottes Geist war in ihnen so stark, dass sie den schlimmsten Verbrechern vergeben konnten. Selbst brutalste Behandlung machte sie nicht bitter. Ich bin bei der Vorbereitung auf diesen Menschen hier gestoßen. Mal gucken, ob es geht. Ja. Bei Open Doors gibt es so kleine Filme, Gesichter der Verfolgung, findet man auf YouTube. Und das hier ist Pastor Michael aus Indonesien. Er wurde von Moslems attackiert mit Macheten, angegriffen, weil er anderen Moslems das Evangelium weitersagt. Und sie haben ihm eben gezeigt, dass den Hals aufgeschnitten und das Gesicht zerhackt, die Nase gespalten, ganz schlimm. Und dann hat die Polizei ihm angeboten, Mensch, klagt die Leute doch an, erhebt doch Anklage. Aber das hat er nicht getan. Er hat ihnen sogar vergeben, seinen Angreifern. Und er sagt dazu, ich möchte nicht, dass sie bestraft werden. Meine Strafe ist Liebe. Man soll diese Leute nicht einfangen. Meine Pflicht ist es, ihnen zu vergeben. Sie wussten ja nicht, was sie mit ihrem Angriff und mit ihrer Mordabsicht taten. Sie kennen die Wahrheit ja nicht. Jemand, der die Wahrheit kennt, würde so etwas nicht tun. Das Gesetz in mir ist, diese Leute zu lieben. Pastor Michael kannte seine Angreifer nicht. Aber er hat für sie gebetet, dass sie sich bekehren. Und genau das ist passiert. In der Folge sind mehrere seiner Angreifer und dann in der weiteren Folge noch viele andere zum Glauben gekommen. Menschen wie Pastor Michael, die trachten wirklich zuerst nach dem Reich Gottes. Danach, dass Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Alles andere ist ihnen nebensächlich. Und Gott stellt sich dazu. Er lässt sie Wunder erleben. Sie müssen durch die Tiefe, aber sie erleben, wie Gott die Dunkelheit in Licht verwandelt. Denkt ihr nicht, dass das auch für uns gelten würde? Ich weiß, ich rede hier ein Stück weit vom grünen Tisch. Solcher Verfolgung, wie Stephanus oder dieser Pastor Michael sie erleben mussten, war ich ja noch nie ausgesetzt. Und manche von euch kennen vielleicht die bange Frage, wie werde ich reagieren, wenn Verfolgung kommt? Wie werde ich mit meiner Angst umgehen? Werde ich Jesus treu bleiben? Gottes Geist wird uns stark machen. Üben wir es ein, zuerst nach Gottes Herrschaft zu trachten, dann werden wir auch in solch schwierigen Situationen wissen, wie Jesus handeln würde. Und dann können wir ihn mit seiner Hilfe nachahmen und genauso handeln. Aber das Trachten nach Gottes Herrschaft, das bewährt sich nicht erst in Verfolgungssituationen. Die Prinzipien von Liebe und Vergebung, die können wir sofort anwenden. gleich heute. Unser Alltag bietet viele Gelegenheiten dafür. Also ich rege mich oft auf über Ungerechtigkeiten, besonders wenn sie mich betreffen. Ich weiß, dass Gott mir dabei schon viele Situationen vorgelegt hat, wo ich unaufgeregt nach seinen göttlichen Prinzipien hätte handeln können. Ich muss noch viel üben. Aber Jesus will es so. Er hat es selbst so gelebt. In der vermeintlichen Schwäche geschieht Gottes größter Triumph. Wenn das Böse keine weiteren Kreise ziehen kann, weil die Liebe einen Schlussstrich zieht, dann hat Gott gesiegt. Wenn das Böse nicht mehr wachsen kann wie ein Krebsgeschwür, weil Vergebung als Gegenmittel eingesetzt wird, dann ist Gottes Herrschaft sichtbar geworden. Lasst uns lieben und vergeben, wie Jesus es vorgelebt hat. Übungsfelder gibt es genug. Auf der Straße, auf der Arbeit, in der Ehe und Familie. Wir haben immer die Wahl, ob wir das Böse nähren und wachsen lassen oder ob wir mit der Kraft des Heiligen Geistes durch Liebe und Vergebung die Herrschaft Gottes ermöglichen. Noch ein letzter, aber wichtiger Gedanke. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, im Grunde ist es egal, ob man weiß, dass man sündigt oder nicht. In den Augen Gottes bleibt Sünde immer Sünde. Egal, ob sie bewusst oder unbewusst begangen wird. Frei von unserer Sünde werden wir nur, wenn wir bei Jesus Vergebung suchen. Das Gesetz des Mose enthält extra Vorschriften für den Fall, dass unbewusst und ohne Absicht gesündigt wird. Denn, so lesen wir in 3. Mose 5, Vers 17, wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt, so ist er doch schuldig und muss sich für seine Schuld verantworten. Bewusste wie unbewusste Sünden brauchen Vergebung und Erlösung. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Egal, auch wenn sie es nicht wissen, brauchen sie dafür Vergebung. Der alte Rechtssatz gilt also auch auf geistlichem Gebiet. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Vergebung ist nötig für jeden von uns, egal ob wir uns unserer Sünden bewusst sind oder nicht. Bevor die Sündenfrage in unserem Leben nicht geklärt ist, ist es eigentlich sinnlos, sich irgendwelche tollen Ideale zu setzen. Es ist sinnlos, gute Vorsätze zu fassen oder sein Leben nach moralisch hochstehenden Regeln auszurichten. Es bringt nichts, einen guten Charakter zu entwickeln. Es ist sogar ohne Belang, wenn wir versuchen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das alles ist völlig irrelevant, wenn die Sündenfrage noch offen ist. Wenn Sünde zwischen mir und Gott noch ungeklärt ist, dann ist alles Arbeiten für Gott umsonst. Es bringt nichts. Spurgeon sagt, was bringen uns Schuhe, wenn die Füße gelähmt sind? Was bringt eine Brille, wenn man blind ist? Die Frage nach der Vergebung meiner Sünde ist absolut grundlegend. Im wörtlichen Sinne lebenswichtig. Es ist egal, wenn du Anerkennung hast bei deinen Freunden und Arbeitskollegen. Es ist egal, wenn du einen guten Ruf hast. Entscheidend ist, was Gott über dich sagt. Deshalb ist das Gebet aus Psalm 19, Vers 13 so wichtig. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Ruhen wir uns nicht aus darauf, dass wir das Ausmaß unserer Sünde nicht kennen. Leute, wir haben die Bibel. Wir hören Predigten. Jeder von uns weiß genug, um sich vor Gott richtig einzuordnen, oder? Das, was Gott längst offenbart hat, das ruft uns zu: Sünder! Weißt du eigentlich, was du tust? Sie wissen nicht, was sie tun. Willst du wirklich behaupten, dass das für dich zutrifft? Ist es nicht vielmehr so, dass du eigentlich sehr genau weißt, dass du Jesus als deinen Retter annehmen musst? Ist es dir nicht längst klar, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens machen solltest? Ist da in dir nicht längst die vom Heiligen Geist geschenkte Überzeugung gewachsen? Nämlich, dass du zu deinem wichtigsten Anliegen machen solltest, Jesus mit deinem ganzen Leben Ehre zu machen? Dass du zuallererst nach seinem Reich und nach seiner Herrschaft trachten solltest? Wenn der Herr diese Überzeugungen in dein Herz gepflanzt hat, dann pass auf, was du tust. Wenn du dieses Wissen in dir hast und dich trotzdem von ihm abwendest, dann geschieht das nicht mehr aus Unwissenheit. Dann wendest du dich sehr bewusst ab von dem Einzigen, der dich retten kann. Du wendest dich ab von dem, der aus lauter Liebe zu dir ans Kreuz gegangen ist. Du wendest dich ab von dem, der dort sterbend für dich gebetet hat. Vater, vergib. Und deshalb stelle ich dir am Schluss dieser Predigt die Frage: Wie steht es mit deiner Sünde? Ist sie vergeben? Hast du dich Jesus anvertraut, damit er die Mauer zwischen dir und Gott einreißt? Wenn ja, Halleluja. Und wenn nicht, dann übergib jetzt gleich Jesus dein Leben. Er hing für dich am Kreuz, aus lauter Liebe. Und er hat für dich gebetet: Vater, vergib ihm, Vater, vergib ihr. Er will dir so gern vergeben. Wende dich nicht noch einmal ab. Komm zum Kreuz und empfange Vergebung und neues Leben. Amen.